Hallo, schönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Streifzug durch die Frauengeschichte. Heute geht es um eine Frau, die erst in der zweiten Hälfte ihres Lebens überhaupt zur Frauenbewegung kam und trotzdem eine der ganz großen Frauenrechtlerinnen in Deutschland wurde. Ihr Name ist Minna Kauer. Aber zunächst möchte ich gerne ein paar Dankeschöns anbringen. Ich habe mich nämlich riesig über die Resonanz auf die letzte Folge zu Selma Lagerlöf gefreut. Als ich vor einem halben Jahr anfing mit diesem Podcast, hatte ich überhaupt keine Ahnung, ob ein Podcast zum Thema großteils irgendwie nicht heterosexuelle Frauen tun Dinge, von denen man viele auch irgendwie ein Stück weit differenziert betrachten muss, überhaupt etwas ist, worauf ihr Lust habt. Und euer Feedback freut mich wirklich immer wieder riesig. Deswegen meldet euch weiter kräftig bei mir über Twitter gerne oder Instagram unter meinem Handle @frauenvondamals. Und wenn ihr meint, dass vielleicht auch ein paar nichtsahnende andere diesen Podcast mal in die Empfehlungen gespült bekommen sollten, dann lasst mir doch vielleicht bei Apple Podcasts oder iTunes oder wo es auch immer geht ein paar Sternchen da. Und dann steigen wir vielleicht in den Rankings da ein bisschen. Ja, aber genug der Werbung. Kommen wir zum Gegenstand unserer heutigen Folge. Minna Kauer. Um zu deren Anfängen zu gelangen, müssen wir eine kleine Landpartie machen. Und zwar in die Ostprignitz, irgendwo zwischen Elbe und Müritz. Da liegt mitten auf dem platten Land das Örtchen Freienstein. Heute wohnen dort ungefähr 800 Menschen, im 19. Jahrhundert war es vielleicht nicht viel anders. Immerhin hat der Ort ein Schloss, einen Teich, eine Kirche und ein Pfarrhaus. Und letzteres, das wird für unsere Geschichte noch sehr, sehr wichtig sein. Hier wurde nämlich am 1. November 1841 ein Mädchen namens Wilhelmine geboren, Minna genannt. Sie war die Tochter des Pfarrerehepaars Alexander und Juliane Schelle, hatte eine 7 Jahre ältere Schwester noch namens Anna und zwei Brüder, von denen einer, Julius, etwas älter war und der andere, Ludwig, ein paar Jahre jünger. Minna galt als temperamentvolles Kind. Im Alter von 6 oder 7 Jahren, also mitten während der Revolutionszeit von 1848, soll sie Freiheitslieder singend und fahnenschwenkend durch die Straßen von Freienstein gezogen sein, der ganze Tross der Dorfjugend hinter ihr her, wie ihre Biografin Else Lüders schrieb. Else Lüders, das war eine Mitarbeiterin Minna Kauers gewesen und ebenfalls Frauenrechtlerin, übrigens nicht zu verwechseln mit der liberalen Politikerin und auch Frauenrechtlerin Marie-Elisabeth Lüders. Die beiden waren auch nicht miteinander verwandt. Marie-Elisabeth Lüders wurde später Reichstagsabgeordnete für die DDP und dann Bundestagsabgeordnete für die FDP. Diese Biografie von Else Lüders, die ich euch wie alle andere verwendete Literatur auch in den Shownotes angegeben habe, das ist übrigens die einzige Monographie, die es bislang zu Minna Kauer gibt. Und das ist angesichts von Minna Kauers historischer Bedeutung meiner Meinung nach ein bisschen schade. Also ich finde, nach 95 Jahren, das Buch ist von 1925, wäre da durchaus mal Platz für ein neueres Werk. Aber wer weiß, vielleicht nimmt sich irgendwann mal jemand dessen an. Ja, Minna Schelle besuchte zunächst die Dorfschule. Das war bei Pastorenfamilien eigentlich ganz üblich. Man gehörte zwar zur Dorfelite, aber in Biografien von Pastorentöchtern lesen wir immer wieder, dass die Kinder auch Kontakt mit anderen Kindern haben sollten und diesen Kontakt mit den anderen Dorfkindern auch meistens sehr genossen. Irgendwann aber, so vermutlich im Alter von 11 oder 12 Jahren, ging es für Minna genauso wie für viele andere Pastorentöchter und überhaupt Töchter des Bürgertums auf die Töchterschule. Sowas gab es in dem kleinen Ort Freienstein natürlich nicht, also wurde Minna zunächst zu einer befreundeten Familie in Pension gegeben und danach kam sie in ein Internat. Dort soll sie sich auch recht schnell den Ruf einer Freiheitskämpferin erarbeitet haben. Cello, wie ihr Spitzname war, fand sich laut Else Lüders bald in der Rolle der Oppositionsführerin wieder. Während sie, Zitat, den Braven, den Gerechten zum Anstoß wurde. Mit den Gerechten meint Else Lüders wahrscheinlich eher die Strebsamen als die Fairen, denn dass es Minna Kauer je an Gerechtigkeitssinn gemangelt hätte, das hätte die Biografin ihr wohl wahrscheinlich eher nicht unterstellen wollen. Ob das mit der Oppositionsführung auch so stimmte, das weiß man natürlich nicht, weil es keine anderen Überlieferungen aus dieser Zeit gibt, die Erzählung, die ja letztlich von Minna Kauer selbst kommt, entweder bestätigen oder widerlegen hätten können. Aber so ganz unplausibel ist es nicht. So ein gewisser Hang zur Auflehnung für die gute Sache wäre jedenfalls ein Zug gewesen, der seine Schatten bei der jungen Minna schon um einiges vorauswirft. Denn die Rolle der Oppositionsführerin, das sollte diejenige werden, die sich eigentlich durch Minna Kauers gesamtes Engagement in der Frauenbewegung ziehen würde. Aber Minna Schelle war keineswegs nur auf Krawall gebürstet. Sie war auch sehr, sehr gern mal für sich alleine und sie liebte ihre Familie, besonders ihren Vater Alexander. Und so kehrte Minna nach Abschluss der Töchterschule, so im Alter von 15, 16 Jahren, auch gern in den elterlichen Haushalt zurück, um dort, wie so viele bürgerliche Mädchen ihrer Generation, Haustochter zu werden. Es gab zwar schon die Möglichkeit, nach Abschluss der Töchterschule noch ein Lehrerinnenseminar zu besuchen, aber das stand bei Minna Schelle offenbar nicht auf dem Programm. Zumindest noch nicht. Und in der Tat sah es damals ganz danach aus, als hätte Minna Schelle sich darauf eingestellt, relativ bald zu heiraten und als hätte sie das auch ganz in Ordnung so gefunden. Einen Kandidaten hatte es offenbar schon gegeben, in der Form eines jungen Mannes aus adliger Familie, der um ihre Hand angehalten haben soll. Aber Minna will ihn ganz vernünftig, wenn auch schweren Herzens, abgewiesen haben. Als Bürgerliche ohne Vermögen wollte sie nicht ein Leben lang in seiner Familie als Emporkömmling oder Goldgräberin angesehen werden. Sagt sie zumindest. Vielleicht war der Adlige auch einfach nicht ihr Typ gewesen, aber sie wollte das Interesse eines Herrn von und zu in ihrer Biografie dann vielleicht auch nicht so ganz unerwähnt lassen. Man weiß es nicht. Jedenfalls wurde sie einige Zeit später, als sie so knapp 20 war, einmal krank. Man ließ einen Arzt kommen, den jungen Dr. August Latzel, der in einem Nachbarort praktizierte. Und der brachte nach ein paar Visiten nicht mehr nur seine Arzttasche mit, sondern auch Bücher und Blumen. Und am 1. November 1863, Minnas 21. Geburtstag, heirateten die beiden. Ein knappes Jahr später wurde ein Sohn geboren. Es muss eine schwere Schwangerschaft und auch eine schwere Geburt gewesen sein, aber Minna Latzel war überglücklich. Das Glück sollte allerdings leider nicht lange währen. Zu Heiligabend 1864 wurde August Latzel nämlich in den Krieg eingezogen. So steht's zumindest bei Else Lüders. Ich bin dem mal ein bisschen nachgegangen und habe bislang keine andere Datumsangabe finden können, aber mir scheint das ein bisschen unstimmig zu sein. Else Lüders schreibt nämlich, dass August Latzel in den Preußisch-Dänischen Krieg eingezogen worden sei. Der war allerdings im Oktober 1864 schon wieder zu Ende. Seine Vorgeschichte hatte allerdings begonnen mit der Besetzung Holsteins am 23. Dezember 1863, also genau ein Jahr vor dem Zeitpunkt, den Else Lüders nennt. Kann also sein, dass Lüders sich da um ein Jahr vertan hat und August Latzel schon zu Heiligabend 1863 eingezogen wurde. Da wäre sein Sohn dann gerade mal 3 Monate alt gewesen. August Latzel blieb ungefähr ein Dreivierteljahr im Krieg. Im darauffolgenden Herbst kehrte er zurück, aber als völlig veränderter Mensch. Ob diese Veränderung in seiner Persönlichkeit ursächlich auf ein Kriegstrauma zurückzuführen ist oder ob die Kriegserlebnisse die schon vorher bestehende Anzeichen für eine psychische Erkrankung noch verschärft hatten, das wissen wir nicht. Klar ist aber, dass sein psychischer Zustand sich extrem verschlechterte und Minna Latzel gelegentlich offenbar große Schwierigkeiten hatte, zwischen ihm und seinem Umfeld zu vermitteln. Wie es August Latzel selber ging, das wissen wir natürlich leider nicht, weil es da keine Zeugnisse aus erster Hand gibt. Aber damit nicht genug der Schläge für die junge Familie. Das Kind erkrankte nämlich an Diphtherie. 3 Wochen dauerte der Kampf um sein Leben und an Heiligabend, genau 1 Jahr, nachdem August Latzel zum Krieg eingezogen worden war, wurde der kleine Junge beerdigt. An ihrem Mann fand Minna Latzel in ihrer Trauer keine Stütze. Im Gegenteil. August Latzels Zustand verschlimmerte sich nach dem Verlust des Kindes noch weiter und sehr bald überstieg die Sorge und die Pflege Minnas Kräfte. Am 26. Februar 1866 ließ Minna Latzel ihren Mann schweren Herzens, wie sie schreibt, in die Charité in Berlin einweisen. Das erfüllt uns heute vielleicht ein bisschen mit Entsetzen, wenn wir sowas hören, weil wir mittlerweile wissen, wie gewaltsam die Psychiatrie in jener Zeit arbeitete. Damals galt das jedoch als Stand der Forschung und den Angehörigen wurde vermittelt, dass den Patientinnen und Patienten dort geholfen würde. Dass Minna Latzel aber die Einweisung in eine ja letztlich geschlossene Anstalt doch so lange hinausschob, wie ihre Kräfte es noch hergaben, legt mir doch nahe, dass sie die Pflege eigentlich lieber selbst übernommen hätte, zumal das Pflegen ja auch als Aufgabe von Ehefrauen gesehen wurde. Weiß man jetzt nicht, ob umgekehrt da möglicherweise weniger Zögern bestanden hätte. Aber wie dem auch sei, Minna Latzel löste den Haushalt in der Prignitz in der Folge auf, weil sie ihn finanziell ohne die Erwerbstätigkeit ihres Mannes sowieso nicht mehr halten konnte. Und um in Augusts Nähe zu sein, zog sie zur Großmutter nach Berlin. Um Geld zu verdienen, gab sie Nachhilfestunden und dann meldete sie sich doch für einen Vorbereitungskurs für das Lehrerinnenexamen an. Ich denke, Minna Latzel wird wohl gewusst haben, dass sie eine wirtschaftliche Perspektive brauchte. August Latzel starb im Juni 1866. Das heißt, mit 24 Jahren hatte Minna Latzel sowohl ihr Kind als auch ihren Mann verloren. Sie beendete ihre Lehrerinnenausbildung noch und dann stand ihr der Sinn nach einem Ortswechsel. Und zwar einem radikalen. 1868 ging sie als Hauslehrerin nach Paris. Die Eltern fanden es wohl in Ordnung, aber die erweiterte Familie, die muss sich wohl große Sorgen gemacht haben um das Seelenheil der jungen Minna Latzel im Sündenpfuhl Paris. Also man sah sie da vermutlich schon dem sittlichen Untergang geweiht. Aber Minna ließ sich nicht beirren. Sie kam bei einer Familie unter, die 2 Töchter im Alter von 12 und 14 Jahren hatte. Die Mutter war krank, weswegen sie als Hauslehrerin auch einige Repräsentationspflichten zu erfüllen hatte. Für ihre Sprachkenntnisse wird das von Vorteil gewesen sein, auch für ihre Fachkenntnisse, denn sie hatte auch wissenschaftliche Fächer zu unterrichten. Allerdings fühlte sie sich nicht besonders wohl in Frankreich, was auch daran gelegen haben mag, dass die Spannungen zwischen Deutschland und Frankreich seit einer ganzen Weile kräftig anstiegen, was ja dann auch im Jahr 1870 in den Deutsch-Französischen Krieg münden sollte. 1869 ging Minna Latzel also wieder nach Hause zurück. Da blieb sie dann wieder einige Monate bei den Eltern. Dann kam eine Anfrage von einer Mädchenschule in Hamm, ob sie nicht dort arbeiten wollte. Ein Kuratoriumsmitglied der Schule war auf sie aufmerksam gemacht worden. Sein Name war Eduard Kauer. Minna nahm diese Anfrage an und die nächste, die ein paar Monate später kam, gleich mit. Eduard Kauer hatte nämlich im Jahr zuvor seine Frau verloren und war nun mit seinen Kindern, an Lobriat schreibt, es seien deren 5 gewesen, alleine. Er war Schulrat, liberal, gegen Antisemitismus engagiert und ein großer Freund einer besseren Mädchenbildung. Am 1. November 1869, also ihrem 28. Geburtstag, wurde aus Minna Latzl dann Minna Kauer. Ja, und allem Anschein nach führten die beiden eine harmonische und wohl eher traditionelle Ehe. Minna Kauer schaute zu ihrem 18 Jahre älteren Mann auf und es existieren Tagebucheinträge aus jener Zeit, aus denen hervorgeht, dass sie wohl ziemlich froh und erleichtert war, endlich mal familiär in ruhigem Fahrwasser zu segeln. Eduard Kauer hat wohl ein paar Mal versucht, seine Frau dazu zu motivieren, sich doch in Frauenvereinen zu engagieren. Aber die Zeit, die war für Minna Kauer wohl offenbar noch nicht gekommen. Sie hatte einfach noch keine Lust. 12 Jahre lebten die beiden auf diese Weise offenbar sehr glücklich zusammen. Dann, im Jahr 1881, erkrankte Eduard Kauer schwer. Eine, die sich in der Zeit seiner Krankheit des Öfteren nach seinem Wohlbefinden erkundigte, war keine geringere als die Kronprinzessin Victoria, die spätere Kaiserin Friedrich. Sie hatte Eduard Kauer im Zuge seines liberalen Engagements und auch Engagements gegen Antisemitismus kennen und auch schätzen gelernt. Und das sollte auf Minna Kauers späteres Leben dann auch noch Auswirkungen haben. Aber so weit sind wir noch nicht. Am 29. September, auch des Jahres 1881, starb Eduard Kauer. Das heißt, mit 39 Jahren war Minna Kauer jetzt zum mittlerweile zweiten Mal verwitwet. Sie tat das, was sie nach ihrem letzten großen Verlust auch getan hatte. Sie nahm einen Ortswechsel vor und stürzte sich in Arbeit. Minna Kauer wollte Frauengeschichte studieren. In den Tagebüchern ihres Mannes hatte sie einmal einen Eintrag gefunden. Da stand, das Leben der Frau müsste erforscht und geschichtlich im Zusammenhang mit dem Ganzen geschrieben werden. Doch das ist die Aufgabe eines ganzen Lebens. Naja, ein ganzes Leben, das hatte Minna Kauer ja nun jetzt. Also ging sie nach Dresden und las Frauengeschichte. Ich wurde innerlich ruhiger, schreibt sie selbst über diese Zeit. Ich wollte das Leben einer Schriftstellerin, einer Gelehrten führen. Und ich zitiere diese Passage, die auch zitiert ist in dem Buch von Else Lüders, mal im Ganzen, weil sie so wunderbar ausdrückt, was das Studieren von Frauengeschichte so auslösen kann. Da steht: Die Studien machten mir Freude, ich fand viel Interessantes. Aber ich fühlte immer mehr, wie unendlich mühevoll die Arbeit war, wie ohne Grenzen, denn immer wieder gingen die Fäden verloren, die mühsam entdeckt wurden. Jedoch bei diesem Forschen kam ich immer mehr zu der Überzeugung, wie niedrig die Stellung der Frau war, wie sklavenhaft, wie rechtlos, wie unwürdig. Oft war ich so tief erregt darüber, dass ich nicht weiter zu forschen vermochte. Es bäumte sich etwas auf in mir, eine Revolte gegen Gott und die Welt. Und dann wieder überkam es mich so wunderbar, denn ich sagte mir, wenn all das Segensvolle und all das Fluchwürdige, was Frauen in der Welt ausgeführt haben, als ein Faktor mit in die Entwicklung der Geschichte eingereiht würde, wie anders würde dann die Geschichtsschreibung sein müssen und aussehen? Ja, ich kann dazu nur sagen, ich würde es vielleicht ein bisschen weltlicher ausdrücken, aber ansonsten kann ich jedes Wort davon unterschreiben. Ja, aber diesem Leben der Schriftstellerin, dem kam etwas dazwischen, und zwar die bereits genannte Kronprinzessin Victoria. Wie an Eduard, so hatte sie auch an Minna Kauer ein lebhaftes Interesse gefasst. Das sollte sich für Minna Kauer als ein bisschen unbequem erweisen, denn die Kronprinzessin ließ ihr ausgerechnet ausrichten, dass sie es gut fände, wenn Minna Kauer sich in Berlin der Krankenpflege widmen würde, zum Beispiel als Oberin eines Kinderhospitals oder ähnliches. Da hatte Minna Kauer herzlich wenig Lust dazu, aber es gehörte sich nicht, einen Vorschlag der Kronprinzessin abzulehnen, wie ihr auch die Überbringerin der Botschaft wohl diplomatisch, aber relativ unmissverständlich bedeutet haben musste. Also fuhr Minna Kauer per Ordre der Prinzessin nach Berlin zurück und nahm eine Stelle im Hedwigskrankenhaus an. Da passierte allerdings genau das, was Minna Kauer befürchtet hatte. Es stellte sich nämlich raus, dass Krankenpflege wirklich überhaupt nicht ihr Ding war. Ich wurde bei fast allen Dingen, die ich sah, ohnmächtig oder war wenigstens nah daran, schreibt sie. Und damit musste sie die Stelle nach relativ kurzer Zeit aufgeben, was die Kronprinzessin ihr offenbar ein bisschen länger nachtrug. Aber es ergaben sich andere Chancen. Minna Kauer übernahm provisorisch die Leitung des Victoria-Lyzeums, dessen Direktorin Georgiana Archer kurz zuvor verstorben war. Das Victoria-Lyzeum, das war eine Mädchenschule mit Fortbildungsinstitut für bürgerliche Frauen gewesen, 1869 unter der Protektion der Kronprinzessin gegründet. Dann widmete sich Minna Kauer wieder ihren historischen Studien und erteilte Unterricht an einem Pensionat für junge Amerikanerinnen. Nebenher verkehrte sie in liberalen Kreisen, die sie teils noch aus ihrer Ehe kannte, teils waren es auch neue Kontakte. Henriette Schrader-Breimann, die mit ihrem Mann Karl Schrader zusammen ein weit gespanntes liberales Netzwerk pflegte, gehörte zu ihrem engeren Bekanntenkreis. Ja, und so kam es dann irgendwann, dass Minna Kauer im Jahr 1887, um genau zu sein, ihre erste offizielle Handlung als Frauenrechtlerin vollführte. Federführend war sie da noch nicht, das heißt, die einzige Feder, die sie führte, war ihre eigene. Sie unterschrieb eine Petition an das preußische Unterrichtsministerium, die sich für eine bessere Mädchenbildung und bessere Arbeitsbedingungen und Möglichkeiten für Lehrerinnen einsetzte. Die Seminarlehrerin Helene Lange verfasste eine Begleitschrift zu dieser Petition mit dem Titel »Die höhere Mädchenschule und ihre Bestimmung«. Mit dieser Begleitschrift, die später nach der Umschlagfarbe bekannt wurde als die gelbe Broschüre, wurde Helene Lange quasi über Nacht bekannt als eine der Pionierinnen der Mädchenbildungsbewegung. Helene Lange verstärkte daraufhin ihre Anstrengungen, aber auch Minna Kauer war nun aktiviert. Ein Jahr später, 1888, gründete sie den Verein Frauenwohl. Nach Zureden einiger Herren der akademischen Vereinigung, wie sie selber immer wieder betonte, dass sie das so hervorhebt, die Initiative nicht selber ergriffen zu haben, das mag nun der Konvention der weiblichen Bescheidenheit geschuldet sein, aber ich halte das für durchaus glaubwürdig. Minna Kauer ließ sich nämlich eigentlich ganz gerne bitten. Und sie war, was man ihr vielleicht eigentlich angesichts ihres Werdeganges gar nicht so zutrauen würde, eher introvertiert. Sie war großartig darin, Versammlungen zu leiten und sie erwies sich als Rednerin, die ihr Publikum wirklich zu fesseln wusste. Ausgefeilte Redekonzepte waren zwar wohl eher nicht ihre Sache, aber sie war in der Lage, frei und leidenschaftlich zu sprechen und sie hatte eine Gabe zu einer gewissen sauer Dramatik, die einerseits, wie gesagt, mitreißende Vorträge ergab, aber andererseits auch dazu führen konnte, dass sie inhaltliche Differenzen schnell auch mal ein bisschen persönlich nehmen konnte. Das sollte ihr auch einige Konflikte und Enttäuschungen bescheren. Aber zurück zum Verein Frauenwohl. Den hatte Minna Kauer, wie gesagt, im Jahr 1888 gegründet. Das war das sogenannte Drei-Kaiser-Jahr, also das Jahr, in dem für einige Monate der relativ liberale Kaiser Friedrich an der Macht war und seine noch liberalere Gattin, die schon erwähnte Victoria, nun als Kaiserin Friedrich alle möglichen Frauenbestrebungen wohlwollend begleitete, wenn nicht gar förderte. Das war also eigentlich ein wirklich gutes Jahr, um voller Hoffnung einen liberalen, progressiven, zukunftsorientierten Verein zu gründen. Der Verein Frauenwohl hatte sich zunächst das Ziel gesetzt, die Bildung von Frauen und Mädchen zu verbessern. Zu diesem Zweck setzte er sich einerseits für Mädchenbildung ein, aber er organisierte auch Vortrags- und Diskussionsabende zu allen möglichen Themen. Anne-Laure Briat schreibt in ihrer Studie »Bevormundete Staatsbürgerin« über die radikale Frauenbewegung, dass der Verein sich, Zitat, »das vertraute Organisationsmodell einer Gelehrtengesellschaft gegeben hatte«, steht auf Seite 66. Und das trifft's eigentlich genau. Die Frauen beanspruchten für sich genau das, was bildungsbürgerliche Männer auch gerne taten, nämlich sich über gesellschaftliche Verhältnisse auszutauschen, mitzugestalten und auch ihre Vorstellungen für das Gemeinwesen an die Öffentlichkeit zu tragen. Und genau da sah auch Minna Kauer ihre Aufgabe. Sie wollte mit dem Verein Frauenwohl mehr als lediglich praktische Arbeit vor Ort und in der Gemeinschaft leisten. Minna Kauer wollte in großen Linien denken, Impulse geben, gesellschaftliche Debatten anstoßen. Unter anderem regte sie auch die Gründung von Schwestervereinen im ganzen Land an, was auch passierte. Zum Beispiel gründete sich in Hamburg ein Verein Frauenwohl, es gründete sich einer in Bromberg, dem heutigen Bydgoszcz, und ja, insgesamt waren es wirklich mehrere solcher Vereine, die nach und nach entstanden. Und Minna Kauer scheute sich auch nicht davor, auch heikle Themen an Bord zu nehmen, wie zum Beispiel das Thema Prostitution. Das war ein Thema, wo es durchaus Diskussions- und auch Aktionsbedarf gab. Prostitution war nämlich in Preußen, ich habe es vorher in diesem Podcast schon mal angesprochen, im Zusammenhang mit Anna Papritz, nicht verboten, sondern sie war polizeilich reglementiert. Das heißt, Frauen, die sich prostituierten oder in Verdacht gerieten, das zu tun, wurden polizeilich registriert, was Zwangsuntersuchungen und Schikanen nach sich zog. Menschenhandel war damals wie heute in der Prostitution ein Riesenproblem. Und dazu kam, dass es damals noch keine wirkungsvollen Heilmittel gegen Geschlechtskrankheiten gab. Insbesondere in den Städten und Militärstützpunkten grassierte die Syphilis. Als Überträger muss man wohl eher die Kunden der Prostituierten als die Frauen selbst bezeichnen. Aber dreimal dürft ihr raten, wer diejenigen waren, die kontrolliert, registriert, zwangsuntersucht und drangsaliert wurden. Nun muss man dazu sagen, dass Prostitution nicht Minna Kauers ureigenes Thema war. Aber sie gab im Verein Frauenwohl den Debatten Raum. Zunächst war da die Sittlichkeitsaktivistin Hanna Bieber-Böhm federführend, aber nach und nach wurde Hanna Bieber-Böhm von Anna Papritz abgelöst, die anders als Bieber-Böhm bei der Bekämpfung dieses organisierten Systems Prostitution Repressionen gegenüber Frauen und insbesondere auch Bestrafung von Frauen ablehnte. Das lehnte Hanna Bieber-Böhm nicht ab. Ja, und insbesondere die Frage, inwieweit der Verein Frauenwohl nicht nur praktisch tätig sein sollte, sondern auch, wie es damals hieß, Propagandaarbeit betreiben sollte, also sich aktiv in die Debatten der Zeit einbringen und dabei auch heiße Eisen anpacken sollte, das führte 1893 zum ersten Zerwürfnis im Verein. Die Ziele, die die Vertreterinnen beider Richtungen, also die eher pragmatisch und die eher programmatisch Denkenden, vertraten, die waren wohlgemerkt die gleichen. Aber über die Strategie war man sich uneins. Die Frauen um Helene Lange, die auch Mitglied im Verein Frauenwohl war, die waren dafür, eher praktisch zu arbeiten. Das hatte bei Helene Lange auch einen Grund. Helene Langes Petition an das Unterrichtsministerium, die war damals noch nicht mal zur Lesung gekommen. Und Lange hatte daher zur Selbsthilfe gegriffen. Sie war ohnehin keine, die gerne lang diskutierte, und jetzt hatte sie einfach die Schnauze voll und wollte Fakten schaffen. Das heißt, Helene Lange hatte Mädchengymnasialkurse ins Leben gerufen, mit denen sie ganz praktisch und ganz an der Basis Mädchen aufs Abitur vorbereitete. Minna Kauer hingegen wollte an den Strukturen arbeiten. Und ich habe in der Folge über die Frauenbewegung bis 1900 ja schon mal gesagt, dass ich absolut der Meinung bin, dass beides seinen Wert hat. Also die praktische Arbeit, das Faktenschaffen und die programmatische Arbeit, was damals Propaganda hieß. Und so war es vielleicht auch zwangsläufig, dass sich die Gruppe um Helene Lange 1894 vom Verein Frauenwohl abspaltete und einen eigenen Verein aufmachte. Und für den Verein Frauenwohl war das vielleicht auch gar nicht das Allerschlechteste, denn so gab es klare Verhältnisse, der Verein war deutlich kleiner geworden, aber sein Profil hatte sich geschärft. Und dieses scharfe Profil, das sollte er auch behalten. Ja, Minna Kauer hatte mittlerweile ihren 50. Geburtstag hinter sich gebracht, also wieder Zeit für eine Neuerung. Sie gründete eine Zeitschrift. Diese Zeitschrift hieß zunächst Frauenwohl und war das Vereinsorgan des Vereins Frauenwohl, wie der Name auch sagt. Sie erschien ungefähr für ein Jahr, wurde dann aber eingestellt, weil der Verein und insbesondere Minna Kauer Größeres vorhatten. Man wollte auch die allgemeine Öffentlichkeit erreichen. Und so entstand die Zeitschrift Die Frauenbewegung. Eins der progressivsten Organe, wenn nicht für lange Zeit das progressivste Organ der bürgerlichen Frauenbewegung. Und da gab es so einige Zeitschriften auf dem Markt. Für diese Zeitschrift war sehr bald auch eine Frauenrechtlerin sehr aktiv, deren Name vielleicht unter den deutschen Frauenrechtlerinnen einer der bekanntesten, wenn nicht gar der bekannteste ist. Anita Augsburg. Sie war zu jenem Zeitpunkt 37 Jahre alt, führte mit ihrer Lebensgefährtin Sophia Hautsticker in München ein Fotoatelier und studierte Jura. In Zürich, in Preußen, ging das zu dem Zeitpunkt noch nicht. Die Lebensgemeinschaft mit Sophia Hautsticker, nur das nebenbei, war zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen in der Auflösung begriffen. Und Anita Augsburg sollte später dann mit der Frauenrechtlerin Lida Gustava Heimann gemeinsam leben und auch arbeiten. Anita Augsburg sollte in Minna Kauers Zeitschrift immer wieder juristische Fragen beleuchten und später auch eine eigene Beilage bekommen. Und juristische Fragen, die waren um 1895 für die Frauenbewegung hochrelevant. Das Parlament plante nämlich ein neues bürgerliches Gesetzbuch, und der Entwurf, der zur Diskussion stand, der ignorierte mit beeindruckender Konsequenz auch wirklich jede Forderung, die Frauen zuvor vorgebracht hatten. Sei es im Eherecht, im Scheidungsrecht, im Vertragsrecht oder im Familienrecht. Die Vormachtstellung des Mannes, Ehemannes, Vaters wurde überall zementiert. Das wohlgemerkt im ausgehenden 19. Jahrhundert, als die Frauenbewegung mittlerweile seit einigen Jahrzehnten nachdrücklich ihre Forderungen vortrug. Die Frauen aller Richtungen der Frauenbewegung liefen dagegen Sturm. Dieser Protest wurde auch als Frauenlandsturm bezeichnet. Und Minna Kauers Zeitschrift mit Anita Augsburg als reger Beitragender sowie der ganze Verein Frauenwohl, die waren ganz vorn mit dabei. Ja, ich weiß nicht. Wollt ihr raten, wie viel das Ganze gebracht hat? Nur so viel dazu. Der Verein Frauenwohl konnte sich am Ende, als das bürgerliche Gesetzbuch dann doch verabschiedet wurde, nur darin bestätigt sehen, dass sich an den Machtverhältnissen im Land dringend etwas würde ändern müssen. Die Gangart der Mehrheitsfrauenbewegung war dem Verein Frauenwohl zum Ende des Jahrhunderts eindeutig zu langsam geworden. Und so kam es, dass im Oktober 1899 Minna Kauer, Anita Augsburg und einige andere Mitstreiterinnen einen eigenen Dachverband gründeten, den Verband Fortschrittlicher Frauenvereine. Mitglieder waren der Verein Frauenwohl und, wie es in der Satzung vom 6. Oktober 1899 heißt, ihm gleichgesinnte Vereine. Diese Satzung, die könnt ihr übrigens auf den Seiten des digitalen Deutschen Frauenarchivs finden, die ich euch in den Shownotes verlinkt habe. Dazu noch einige weitere Informationen über den Verein Frauenwohl. Ja, wohlgemerkt blieb der Verein auch in dem 5 Jahre zuvor gegründeten großen Dachverband der eher gemäßigten Mehrheitsfrauenbewegung drin, dem Bund Deutscher Frauenvereine. Man begriff sich nicht als Gegnerinnen von außen, sondern tatsächlich als Opposition innerhalb der Frauenbewegung. Linke Opposition, wie die Frauen selber das auch formulierten. Und Minna Kauer, die war um 1899 die unbestrittene Oppositionsführerin. Am bekanntesten ist Minna Kauer allerdings wohl heute noch im Zusammenhang mit der Frauenstimmrechtsbewegung in Deutschland. Und um das ein bisschen zu beleuchten, dafür müssen wir wieder ein ganz klein bisschen ausholen, denn mit dem Wahlrecht an sich war es in Deutschland in der Kaiserzeit ja auch so eine Sache. Deutschland bestand ja aus Provinzen. Preußen als größte Provinz hatte, an den Begriff erinnert ihr euch vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht, ein Dreiklassenwahlrecht. Will heißen, in Preußen gab es bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus ein allgemeines Männerwahlrecht, das aber kein gleiches Wahlrecht war, denn die Stimmen der Wahlberechtigten wurden danach gewichtet, wie viel Steuern sie zahlten, in drei Klassen. Ja, was sollte eine Frauenbewegung da fordern? Ein allgemeines Wahlrecht für Männer und Frauen oder ein allgemeines gleiches Wahlrecht für Männer und Frauen? Und wie trug Frau die Forderung organisiert und vehement vor? Das war auch keine triviale Frage, denn bis 1908 war es Frauen in Preußen noch verboten, sich in politischen Vereinen zu engagieren. Die Frauenbewegung galt nicht als politisch im engeren Sinne, weil sie nicht parteipolitisch war und hatte auch immer sehr stark versucht, sich nach außen ein gemeinnütziges Bild zu geben. Eine gemeinnützige Tätigkeit, das durften Frauen natürlich gerne machen. Ja, und da Preußen so ein strenges Vereinsgesetz hatte, hatten Anita Augsburg und deren Partnerin Lida Gustava Heimann eine Idee. Sie gründeten den ersten Stimmrechtsverein Deutschlands nicht in Preußen, sondern in Hamburg, wo die Vereinsgesetze liberaler waren. Das Gebilde hieß Deutscher Verein für Frauenstimmrecht. Minna Kauer war unter den Gründungsmitgliedern, Vorsitzende wurde Anita Augsburg. Zwei Jahre später, 1904, fand in Berlin die zweite internationale Frauenstimmrechtskonferenz statt, eine Woche vor der Konferenz des Frauenweltbunds, der ebenfalls in Berlin tagte. Die Konferenz des Frauenweltbunds war eine Konferenz, die auch Themen wie weibliche Berufstätigkeit, Frauenbildung, Frauenberufsbildung und anderes abdeckte. Der Deutsche Verein für Frauenstimmrecht, der mittlerweile Deutscher Verband für Frauenstimmrecht hieß, präzisierte dann im Jahr 1907, was man unter Frauenwahlrecht verstand. Nämlich das allgemeine, gleiche, direkte und geheime Wahlrecht für beide Geschlechter zu den gesetzgebenden Körperschaften und den Organen der Selbstverwaltung. Also das gleiche Wahlrecht wurde explizit gefordert. Und das führte wiederum zu vehementen Auseinandersetzungen innerhalb des Vereins, denn viele Frauen fanden das eine viel zu sozialdemokratische Forderung und verließen den Verein. Einige gründeten später daraufhin die Deutsche Vereinigung für das Frauenstimmrecht, die das gleiche Wahlrecht für Frauen wie für Männer forderte. Minna Kauer allerdings gehörte nicht dazu. Sie fremdelte keineswegs mit der Sozialdemokratie, verstand sich immer gut mit Sozialdemokratinnen, insbesondere mit Luise Zietz, mit Clara Zetkin hatte sie bisweilen ihre Schwierigkeiten, aber auch die beiden standen des Öfteren im Austausch miteinander. Minna Kauer trat nie in die Sozialdemokratie ein, weil sie im Grunde ihres Herzens Bürgerliche war. Und auch, weil sie von Sozialdemokratinnen die Rückmeldung bekam, dass sie als Bindeglied zu den Bürgerlichen, also sprich den Liberalen, vielleicht noch mehr würde bewirken können, als wenn sie Mitglied der Sozialdemokratischen Partei würde. Trotzdem sympathisierte sie immer mit der Sozialdemokratie und mit sozialdemokratischem Führungspersonal, solange sie lebte. Ein Stimmrecht zu fordern, bei dem ihre Stimme mehr Gewicht gehabt hätte als die einer proletarischen Frau, das hätte ihrem Selbstverständnis nun wirklich nicht entsprochen. Damit lag sie genau auf einer Linie mit Anita Augsburg und Lida Gustava Heimann. Allerdings begann Minna Kauers Verhältnis zu den beiden in jener Zeit sehr zu leiden. Anita Augsburg war mit Minna Kauer in den ersten Jahren der Zusammenarbeit noch sehr, sehr eng befreundet gewesen. In der Zwischenzeit war sie mit Lida Gustava Heimann nach Bayern aufs Land gezogen und die Bande hatten sich so ein bisschen gelockert. Mittlerweile gaben Heimann und Augsburg auch eine eigene Zeitschrift raus, die Zeitschrift für Frauenstimmrecht. Und damit hatten sie Minna Kauer, das kann man nicht anders sagen, eine ziemliche Breitseite verpasst. Deren Zeitschrift, die Frauenbewegung, war nämlich auch das Vereinsorgan des Verbands für Frauenstimmrecht gewesen. Wie gesagt, der Verein von 1902, der hieß mittlerweile Verband. Die anderen waren die Vereinigung, nur noch mal zur Erinnerung. Ist ein bisschen wie bei Monty Python, nur dass nicht die Römer, sondern das Patriarchat nach Hause gehen sollte. Und leider niemand jemals auf die Idee kam, die Parole auf den Reichstag zu malen. Ja, jedenfalls, Mitglieder des Verbands für Frauenstimmrecht bezogen also die Frauenbewegung im Pflichtabonnement. Und das war eine wichtige Finanzierungsquelle für Minna Kauer, die Frauenbewegung sonst kaum hätte kostendeckend betreiben können. Augsburg und Heimann allerdings fanden, dass die Publikation nicht mehr ganz zum Verein passte und dass eine eigene Zeitschrift her sollte. Und anstatt sich mit Minna Kauer jetzt mal zusammenzusetzen und vielleicht zu gucken, was man da machen könnte, kamen die beiden auf der Generalversammlung mit einem Antrag an. Das Zwangsabo wurde aufgekündigt, das heißt, dem Antrag wurde stattgegeben und Minna Kauer war am Boden zerstört. Wahrscheinlich sogar weniger aus finanziellen Gründen als einfach aus menschlicher Enttäuschung. Das neue Vereinsorgan wurde, ihr ahnt es, die Zeitschrift für Frauenstimmrecht. Und die passte sicherlich inhaltlich auch tatsächlich besser zum Verband. Aber ich muss sagen, ich werde das Gefühl nicht ganz los, dass man das auch ein bisschen anders hätte machen können. Ob Minna Kauer allerdings das dann weniger verletzt hätte, wenn es immerhin noch das gleiche Ergebnis gehabt hätte, das ist dann natürlich eine andere Frage. So, ich überspringe jetzt mal ein paar Zwischenphasen in der Stimmrechtsfrage, auch um euch nicht mit noch mehr Vereinen, Verbänden und sonstigen Volksfronten zu verwirren. Wichtig ist, dass Minna Kauer immer eine Vertreterin des gleichen Wahlrechts war. Die Mehrheit in der Frauenbewegung, die folgte ihr in dieser Auffassung allerdings erst 1917, also gegen Ende des Ersten Weltkriegs. Und zwar nachdem Kaiser Wilhelm II. Den Männern und nur denen quasi als Belohnung für ihre Entbehrungen im Krieg das gleiche Wahlrecht in Aussicht stellte. Nachdem also der Forderung nach Abschaffung des Dreiklassenwahlrechts der Nimbus des Sozialdemokratischen genommen war, schlossen sich dann auch die Frauen an, die noch 1916 im, Achtung, Reichsverband für das Frauenstimmrecht, das war ein Zusammenschluss von mehreren anderen, die sich in der Zwischenzeit noch gegründet hatten, die in diesem Zusammenhang nur das gleiche Wahlrecht wie die Männer gefordert hatten. Das gleiche Wahlrecht wie die Männer, das war ja nun das gleiche Wahlrecht für alle. Und federführend war dann, als die Mehrheitsfrauenbewegung dieses Thema aufgriff, auch plötzlich nicht mehr Minna Kauer, sondern ausgerechnet Gertrud Bäumer, die sich in der Stimmrechtsfrage, das muss man sagen, öffentlich immer zurückgehalten hatte. Auch das verletzte Minna Kauer schwer. Gertrud Bäumer, die ja hier auch schon mal besprochen wurde in diesem Podcast, die hatte das Talent, sich bei strittigen Fragen lange strategisch im Hintergrund zu halten und sich erst dann zu einer Position zu bekennen, wenn sie dafür eine Mehrheit am Horizont sah. Bei einer Kundgebung sozialdemokratischer und bürgerlicher Frauen am 17. Dezember 1917 wussten dann allerdings die anwesenden 1000 Frauen und einige Männer jedoch, wer diejenige war, die schon immer an der Forderung nach dem gleichen Wahlrecht für Mann und Frau festgehalten hatte. Minna Kauer bekam auch von den anwesenden Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten lange Ovationen. Und den Sozialdemokraten ist es ja letztlich auch zu verdanken, dass das Frauenwahlrecht in die Weimarer Reichsverfassung hineingeschrieben wurde. Ja, und am 19. Januar 1919 war es dann soweit. Minna Kauer, 77 Jahre alt, ging zum ersten Mal wählen. Sie wählte linksliberal und schreibt dazu in ihrem Tagebuch: Ich habe einen Dankbarkeitszettel eingeliefert. Dankbarkeit für das Geschenk. Mein Herz sagte es mir, mein Verstand rät mir, im bürgerlichen Lager zu stehen. Die Wahl vollzog sich würdig. Ja, aber Minna Kauer war nicht naiv. Sie wusste, dass mit dem Frauenwahlrecht noch längst nicht alles erreicht war. Mit Sorge und auch mit Schmerz erfuhr sie von den Bedingungen des Versailler Vertrags. Sie war seit 1892 Mitglied der pazifistischen Vereinigung und hatte auch im Krieg den Pazifismus immer unterstützt. Aber sie hatte auch eine starke emotionale Bindung an ihr Vaterland, wie sie es nannte. Auch die politischen Entwicklungen der jungen Weimarer Republik sah sie mit Sorge. Den aus antisemitischem und antidemokratischem Hass motivierten Mord an Walter Rathenau im Juni 1922 bekam sie noch mit, bevor auch sie zwei Monate später im Alter von 81 Jahren verstarb. Ihr Grab könnt ihr übrigens besuchen, wenn ihr in Berlin seid. Es ist auf dem alten St. Matthäus-Friedhof in Schöneberg zwischen den beiden S-Bahnhöfen Yorkstraße. Wenn ihr übermorgen vom Erscheinungsdatum dieser Folge ausgerechnet in der Gegend seid, dann bringt ihr doch vielleicht ein paar Blümchen mit. Denn am 1. November hat Minna Kauer ja schließlich einen Geburtstag und zwei Hochzeitstage. Ja, Minna Kauer war aber noch so viel mehr als das, wofür ich in dieser Dreiviertelstunde jetzt Zeit hatte. Sie war, wie gesagt, Pazifistin. Ihre Bedeutung als Brückenbauerin zwischen Bürgerlichen und Sozialdemokratin, ihr guter Kontakt zu Rudolf und Toni Breitscheid und Luise Zietz würden noch viel, viel Platz verdienen. Und sie war natürlich auch Privatperson, die Hobbys hatte, Freundschaften pflegte, aber, das ist hier ja ein bisschen auch schon angeklungen, immer wieder auch Freundschaften auf schmerzhafte Weise verlor. Eine Freundin, die ihr immer treu blieb, war die deutlich jüngere Muschka von Witt, die Minna Kauer herzlich zugetan war und ihr in mancher schweren Stunde auch immer zur Seite stand. Ich werde in den nächsten Tagen und Wochen, wie beim letzten Mal, noch ein paar Zusatzinfos auf meinem Twitter-Kanal posten zu all den Aspekten, die in diesem Podcast keinen Platz gefunden haben. Habe mir auch wieder ein Hashtag überlegt, habe sehr lange nachgedacht und ich denke, der Hashtag KauerPower, der ist hier vielleicht ganz angemessen. Und damit ihr nicht in dem Glauben ins Wochenende geht, dass Minna Kauer nie mal was zum Lachen gehabt hätte, lasse ich euch in den Shownotes noch einen Link da. Der geht zu einem Foto von ihr, das ich das erste Mal in der Hand hatte, als ich 2013 im Institut für Sozialgeschichte in Amsterdam in Minna Kauers Nachlass recherchierte. Ich glaube, es war 2013. Mittlerweile ist es digitalisiert, sodass ihr es euch auch anschauen könnt. Es zeigt Minna Kauer in einem Garten, vielleicht im Alter von etwa 70 Jahren. In der Hand hält sie eine Gießkanne. Und ganz, ganz untypisch für Fotos der damaligen Zeit ist sie, wenn auch ein kleines bisschen verschämt, wenn ich es richtig deute, lachend abgebildet. Und ich fand das ein sehr, sehr schönes Bild und würde mit diesem Blick auf Minna Kauer diese Folge gern beschließen. Das war der 10. Streifzug durch die Frauengeschichte mit den Frauen von damals. Mein Name ist Bianca und wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über 5 Sterne von euch. Ich freue mich, von euch zu hören, entweder über Bewertungsfelder oder vielleicht auch über Instagram. Folgt mir da gern unter @frauenvondamals. Und ansonsten sage ich wie immer Tschüss und bis bald.